Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Unser Briefkasten und Geoökonomische Perspektive. Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan befindet sich zu offiziellen Gesprächen in Kasachstan. Im Rahmen seines intensiven diplomatischen Programms wird Erdogan nach dem bilateralen Treffen in Astana am informellen Gipfeltreffen der Organisation der Türkstaaten, OTS, in Türkistan teilnehmen. Die Kontakte des Präsidenten in Kasachstan beginnen in der Hauptstadt Astana. Im Unabhängigkeitspalast wird Erdogan zunächst ein Vier-Augen-Gespräch mit dem kasachischen Präsidenten Kasım-Jomart Tokayev führen. Anschließend wird er gemeinsam mit seinem Amtskollegen den Rat für hochrangige strategische Zusammenarbeit zwischen Türkei und Kasachstan leiten. Bei den Gesprächen sollen die bilateralen Beziehungen auf der Ebene einer erweiterten strategischen Partnerschaft in all ihren Aspekten bewertet sowie Schritte zur weiteren Stärkung der strategischen Bindungen zwischen den beiden Ländern erörtert werden. Im wirtschaftlichen Teil des Besuchs werden insbesondere das angestrebte bilaterale Handelsvolumen von 15 Milliarden US-Dollar sowie Kooperationsprojekte im Energiebereich im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus sollen Erdogan und Tokayev am Türkiye-Kasachstan-Wirtschaftsforum teilnehmen, dort mit Unternehmern aus beiden Ländern zusammentreffen. Nach Abschluss seiner Gespräche in Astana wird Staatspräsident Erdogan nach Türkistan reisen, das als geistige Hauptstadt der türkischen Welt gilt, um dort am informellen Gipfeltreffen der Organisation der Türkstaaten teilzunehmen.
Türkiye und Belgien haben Schritte zur Stärkung ihrer bilateralen Beziehungen in den Bereichen Diplomatie, Verteidigung und Handel unternommen. Hochrangige Minister beider Länder führten dazu eine Reihe von Gesprächen in Ankara. Der türkische Außenminister Hakan Fidan traf nach Angaben diplomatischer Quellen am Rande der belgischen Wirtschaftsmission in Türkei mit dem belgischen Vizepremierminister und Außenminister Maxime Prevot zusammen. Im Verteidigungsbereich kam der türkische Verteidigungsminister Yaşar Güler in Ankara mit seinem belgischen Amtskollegen Theo Franken zusammen. Nach Gesprächen unter Ausschluss der Öffentlichkeit unterzeichneten beide Seiten eine Absichtserklärung zur Verteidigungszusammenarbeit.
Im Zuge ihrer Annäherung unterhalten Türkei und Armenien zwischen türkischen Angaben zufolge nun wieder direkte Handelsbeziehungen. Der Handel könnte seit Montag wieder aufgenommen werden, teilte der Sprecher des türkischen Außenministeriums Öncü Keçeli am Mittwoch mit. Beide Länder könnten nun jeweils als Herkunfts- und Endbestimmungsort der Waren ausgewiesen werden, auch wenn der Handel wegen eines bislang fehlenden funktionierenden Grenzübergangs weiterhin über ein Drittland abgewickelt werde. In der Praxis bestehen bereits Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Der Handel wird insbesondere über Georgien abgewickelt. Im Juni vergangenen Jahres hatte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinyan Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Istanbul getroffen. Erst kürzlich einigten sich beide Länder im Zuge ihres Normalisierungsprozesses, gemeinsam eine mittelalterliche Grenzbrücke zu restaurieren. Angesichts der historischen Chance, dauerhaften Frieden und Wohlstand im Südkaukasus zu festigen, werde Türkei weiterhin zur Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen und zur Förderung der Zusammenarbeit in der Region beitragen, erklärte Keçeli am Mittwoch. Das Verhältnis zwischen Armenien und Türkei ist historisch belastet. Die türkische Regierung hat hierzu wiederholt die Errichtung einer türkisch-armenischen Historikerkommission unter der Aufsicht internationaler Experten vorgeschlagen, um das Thema aufzuarbeiten. Bisher kam diese jedoch nicht zustande.
Die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, haben eine Behauptung des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu zurückgewiesen, wonach dieser das Golfland während des US-israelischen Krieges gegen den Iran heimlich besucht habe. In einer Erklärung dementierte das Außenministerium Berichte über einen Besuch Netanjahus in den VAE oder den Empfang einer israelischen Militärdelegation auf emiratischem Territorium. Das Ministerium betonte, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel seien im Rahmen der Abraham-Abkommen öffentlich und bekannt und beruhten nicht auf Geheimhaltung oder versteckten Vereinbarungen. Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Die Gespräche zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Peking haben begonnen. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua erklärte Xi zu Beginn des Treffens, man wolle mit Präsident Trump Themen erörtern, die beide Länder sowie die ganze Welt betreffen, die Beziehungen in die richtige Richtung lenken und damit ein neues Kapitel für die Zukunft aufschlagen. Xi wies darauf hin, dass sich die weltweiten Veränderungen, wie sie seit einem Jahrhundert nicht mehr zu beobachten gewesen seien, beschleunigen, die internationale Lage instabil und turbulent sei und die Welt an einem neuen historischen Scheideweg stehe. China und die USA müssen gemeinsam auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren, sagte er. Xi betonte, dass China und die USA mehr gemeinsame Interessen als Differenzen hätten und dass der Erfolg des einen Landes eine Chance für das andere bedeute. Beide Staaten sollten Partner statt Rivalen sein, zum gegenseitigen Erfolg und Wohlstand beitragen und einen Weg finden, wie Großmächte harmonisch miteinander auskommen können. Xi unterstrich zudem, dass die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und den USA auf gegenseitigem Nutzen und einer Win-Win-Situation beruhten. Handelskriege haben keine Gewinne. Wenn es Meinungsverschiedenheiten und Spannungen gibt, sind Konsultationen auf Augenhöhe die einzige Möglichkeit zur Lösung, erklärte er. Zu Taiwan-Thema sagte Xi, die Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße sei der größte gemeinsame Nenner Chinas und der USA. Präsident Trump erklärte in seiner Eröffnungsrede, er freue sich darauf, mit Xi große Themen zu besprechen. Manche bezeichneten das Treffen vielleicht sogar als den größten Gipfel aller Zeiten. Trump zeigte sich überzeugt, dass die Beziehungen zwischen den USA und China besser denn je sein würden. Wenn wir Herausforderungen begegnet sind, wussten wir sie zu überwinden.
Bei neuen israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums und lokaler Medien mindestens 9 Menschen, darunter 2 Kinder, getötet worden. Die Angriffe gelten als weiterer Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung. Seit dem 2. März wurden laut libanesischen Behörden durch israelische Angriffe im Libanon mehr als 2.840 Menschen getötet, über 8.690 weitere verletzt und mehr als 1,6 Millionen Menschen vertrieben. Das entspricht etwa einem Fünftel der Bevölkerung.
Das Inkrafttreten einer Waffenruhe im Libanon vor rund einem Monat hat das Land für Kinder nach Einschätzung einer Hilfsorganisation nicht sicherer gemacht. Jeden Tag seien im Durchschnitt mehr als 4 Kinder durch israelische Angriffe getötet oder verletzt worden, teilte die Kinderhilfsorganisation Save the Children mit. Die libanesische und die israelische Regierung hatten sich Mitte April auf die Waffenruhe geeinigt. Dennoch setzt Israel seine Angriffe fort und die Hisbollah reagiert darauf. Besonders im Libanon werden dabei weiter täglich Menschen getötet. Allein seit Inkrafttreten der Feuerpause wurden nach Behördenangaben insgesamt fast 400 Menschen durch Angriffe der israelischen Armee getötet. Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung haben nicht aufgehört, sie wurden einfach unter einem anderen Namen fortgesetzt, sagte Nora Ingdahl, Länderdirektorin von Save the Children im Libanon. Mitarbeitende berichten demnach, dass sich die israelischen Luftangriffe in einigen Gebieten intensiver anfühlten als je zuvor. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium wurden in den ersten 25 Tagen seit Beginn der Waffenruhe am 17. April 22 Kinder getötet und 89 verletzt, wie Save the Children mitteilt.
Die jemenitische Houthi-Gruppe hat gewarnt, dass ein erneuter US-Angriff auf den Iran die Region in einen Konflikt stürzen würde, dessen Flammen alle treffen werden, während die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten wächst. Die Warnung erfolgte laut der Nachrichtenagentur Saba der Houthis in einer Botschaft von Abdulwahid Abu Ras, dem amtierenden Außenminister der Houthi-Regierung. Die Fortsetzung der Aggression gegen den Iran wird die Region und die Welt in einen Krieg hineinziehen, unter dessen Folgen alle leiden werden, erklärte er.
Von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Unser Briefkasten. Liebe Freunde der Stimme von Türkiye in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung der deutschen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara. Wir erleben weiterhin Wetterkapriolen. Auch in der vergangenen Woche hatten wir Temperaturen über 20 Grad Celsius, dann aber wurde es wieder kühler. Diese Woche liegen die Temperaturen mal unter 20 Grad. Heute ist es 14 Grad Celsius kühl tagsüber und 7 Grad in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 24 und 14, also 10 Grad Temperaturunterschied innerhalb einer Woche. Und nachts liegen die Temperaturen zwischen 11 und 4 Grad Celsius. Ich hoffe, Sie haben schönes Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkiyes, unseren Briefkasten öffnen wir heute in Ankara. Wir trinken gemütlich unseren Tee oder türkischen Kaffee im Garten von TRT. Und die Ufuk bringt Aşure für den lieben Manfred und Baklava oder Sütlaç oder Güllaç oder einen leckeren Kuchen für uns alle mit. Warum sind wir in Ankara? Am 6. Mai feierte nämlich die türkische Rundfunk- und Fernsehanstalt TRT ihren 62. Geburtstag. Die erste Radiosendung in Türkiye wurde jedoch viel früher übertragen. Die erste Radiosendung in Türkiye. Nach der Ausrufung der Republik wurde im Jahre 1925 das Gesetz über die Einrichtung von Funkanlagen verabschiedet und es wurde beschlossen, im ganzen Land ein Funknetz aufzubauen. Der französische Radiosender LL übernahm den Aufbau des Funknetzes, also die Installation der Radiosender, und begann 1925 mit den Arbeiten in Ankara und Istanbul. Während der Bau der Funksender fortgesetzt wurde, war noch nicht klar, wie die Radiosendungen durchgeführt werden sollten. Die ersten Initiativen dazu wurden von Sedat Nuri Bey, dem Besitzer der Zeitung İleri, also Fortschritt, ergriffen. Sedat Bey gründete zu diesem Zweck ein Unternehmen. Als 1926 der Bau der Sender abgeschlossen war, hatten auch die Gründungsarbeiten für das Radio begonnen. Die türkische Republik war noch sehr jung und hatte nicht die erforderlichen finanziellen Mittel dazu, aber Funkbegeisterte und Unterstützer der türkischen Regierung finanzierten das Projekt. Die Vorbereitungen zur Umsetzung des Projekts waren eingeleitet worden, doch in der Anfangsphase traten einige Probleme auf. Einige Personen in der Regierung waren gegen die Einrichtung eines Radios. Sie argumentierten, das Land und die Bevölkerung seien noch nicht so weit entwickelt. Viele Menschen könnten dies nur schwer akzeptieren und selbst wenn diese Hürden überwunden würden, würden die vorhandenen technischen Fachkräfte und Materialien nicht ausreichen. Und was tat man dann? Man entschied sich schließlich, Mustafa Kemal Atatürk von diesem Vorhaben zu berichten. Als Mustafa Kemal sagte, bringen Sie es her, damit wir es uns anhören, brachte Hayret Timbey die gesamte Ausrüstung zur Ormanschiftli. Während man nach einem Sender suchte, wurde ein russischer Radiosender empfangen. Nachdem Mustafa Kemal Atatürk eine Zeit lang zugehört hatte, stand er plötzlich auf und sagte, meine Herren, sehen Sie, die Russen betreiben gerade Propaganda. Dieses Radio ist für uns äußerst notwendig und befahl die sofortige Einrichtung eines Radios. Auf diesen Wunsch hin beschloss die Regierung, das Radiosystem aufzubauen. Obwohl es zu jener Zeit in vielen Ländern bereits Radiosendungen gab, verfügte noch kein Land über eine besonders starke und entwickelte Radiostation. Die Gesamtleistung der Sender in anderen Ländern betrug 116 Kilowatt, während die in Ankara und Istanbul geplanten Sender eine Leistung von 20 bzw. 250 Kilowatt haben sollten. Diese wurden als die leistungsstärksten Sender errichtet. Da man davon ausging, dass die Sendungen in ganz Europa gehört werden könnten, plante man, die Programme neben Türkisch auch auf Französisch und Deutsch auszustrahlen. Schließlich begann am 6. Mai 1927 in Istanbul die erste Radiosendung. Die erste Radiosendung wurde genau vor 99 Jahren, am 6. Mai 1927, mit der Ansage von Eşref Şefik zum ersten Mal verwirklicht. Die erste Sendung, die am 6. Mai im großen Postamt von Sirkeci mit einem 5 Kilowatt Sender durchgeführt wurde, wurde jeden Abend über einen Lautsprecher übertragen, der über dem Eingang des Postgebäudes angebracht war, da damals noch niemand ein Radio besaß. Seit jenem Tag sind genau 99 Jahre vergangen. Die erste Sendung in Ankara erfolgte im November 1927. Einer der wichtigsten Schritte des Rundfunks in Türkei, der nach der Erfindung des Radios durch Marconi auf die Tagesordnung kam, war die Gründung von Radio Ankara am 4. März 1934. Das Radio Ankara übernahm aufgrund seines Standorts in der Hauptstadt die Aufgabe, das türkische Volk zu informieren. Am 8. Januar 1937 wurde die Rede von İsmet İnönü über die Hatay-Frage ins Arabische übersetzt und im Radio Ankara ausgestrahlt, was die erste Auslandssendung von Türkiye im Radio war. Die Verbreitung des Radios in Anatolien fand in den 1940er und 50er Jahren statt und in den 1970er Jahren konnte man es schließlich im gesamten Land hören. Die erste Auslandssendung wurde am 8. Januar 1937 in arabischer Sprache ausgestrahlt. Die Rede von Ministerpräsident İsmet İnönü wurde ins Arabisch übersetzt und vom Ankara Radio aus ausgestrahlt. Mit der Eröffnung des Ankara Radiohauses wird in 20 Kilometer Entfernung eine Sendestation eingerichtet. Nun werden regelmäßig ausländische Sendungen in Türkisch, Englisch, Französisch und Deutsch im türkischen Rundfunk ausgestrahlt. 1938 beginnt Radio Ankara Nachrichten über den Gesundheitszustand Atatürks zu senden. Am 10. November 1938 wird der Tod Atatürks der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Am 11. November 1938 verkündet der Sender, dass der neue Präsident İsmet İnönü ist. Am 6. Mai 1939 wird die erste Radiosendung aus Türkiye in die Vereinigten Staaten über die Weltausstellung in New York ausgestrahlt. Emel Gazi Mihal, die diese Sendung liest, wird als erste weibliche Radiomoderatorin von Türkiye registriert. Dann begannen die Sendungen in Türkisch und Englisch. 1938 kamen die Sendungen in französischer und deutscher Sprache. Und jetzt, liebe Freunde, hören Sie die erste Radioansage von Eşref Şefik.
Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo sigil. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz. Alo alo, mesdames et messieurs, ici Radio İstanbul. 1200 metre en long, 250 kilo sigil. Nous commençons maintenant notre émission de ce soir.
Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkiyes, liebe Freundinnen und Freunde, in Murgtal findet ein Highlight des Jahres für die DXer und Kurzwellenhörer und Freunde des Rundfunkfernempfangs statt. Am 16. Mai 2026 wird das 45. überregionale DX-Treffen in Murgtal stattfinden. Bernd Seiser, der Organisator des DX-Treffens, hat uns auch dieses Jahr Informationen zum Treffen geschickt, die ich jetzt einblenden möchte.
Hier eine Information vom RTI Hörerclub Unternau über das bald bevorstehende 45. überregionale DX-Treffen des Unternauer Kurzwellenhörerclubs Murgtal mit RTI-Hörertreffen am 16. Mai 2026. Am Samstag, 16. Mai 2026, findet ab 12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit bzw. 10 UTC in der Gaststätte Murgstube an der Konrad-Adenauer-Brücke, Ecke-Rindenschwender-Straße, Schulstraße in D76571 Gaggenau, das 45. überregionale DX-Treffen für Kurzwellenhörer und Freunde des Rundfunkfernempfangs statt. Verbunden wird dieses Treffen wieder mit dem Hörertreffen des Radio Taiwan International Hörerclubs, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum begeht. Aus diesem Grund erwarten wir auch Redaktionsleiterin Zhou Bihui. Diesmal wird wieder das Hobby Radio Kölsch in die Welt dabei sein und uns über sein Programm informieren. Zu dieser Veranstaltung sind alle Kurzwellenhörer, DXer und Freunde des Rundfunkfernempfangs sehr herzlich eingeladen, unabhängig einer Hörerclub-Mitgliedschaft. Auf dem Programm des Treffens steht das Gedenken an die in den letzten 12 Monaten verstorbenen Hörerclub-Mitglieder und Radiofreunde, ein Rückblick auf die wichtigsten kurzwellenbezogenen Ereignisse und Hörerclub-Aktivitäten im vergangenen Jahr, Reiseberichte von Hörerbesuchen bei deutschsprachigen Kurzwellen-Auslandsdiensten, Informationen und eine Diskussion über Radio Taiwan International und weitere beliebte deutschsprachige Kurzwellenprogramme, eine Vorschau auf bestehende Hobbyveranstaltungen und das bekannte Stationsquiz. Eine gute Anreise und viel Vergnügen wünscht allen Teilnehmern Bernd Seiser.
Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, wollen wir jetzt einen Moderator besuchen, der uns allen bekannt ist? Genau. Wir besuchen unseren lieben Freund Nuri Streichert in Hildesheim. Der liebe Nuri hat uns den folgenden Brief geschickt. Um ihn aber vorzulesen, muss ich tief Luft einatmen. Es geht los. Hallo liebe Ufuk, schreibt er. In meiner heutigen Mail gibt es am Ende für die Hörer eine Überraschung. Richtig, es ist die Überraschung, die ich vergangene Woche angekündigt habe. Es macht gar nichts, dass du die 100. Henry Normans Big 50 Sendung nicht ankündigen konntest, wer sie hören möchte, oder eine der mittlerweile 102 Ausgaben kann dies jederzeit nachhören. Man muss nur bei dieser.com, radio.de oder Podcast Services Henry Norman Big 50 eingeben. Dann erscheint ein Logo mit einem Umriss der USA und der Schrift Henry Norman Big 50. Bei dieser muss man etwas nach unten scrollen, dann ist die Sendung auch da zu finden. Wer die Shows der Henry Norman Show nachhören will, kann alle bisherigen Sendungen auch hier finden. Da muss man aber Henry Norman Show eingeben. Wenn man Henry Norman eingibt, findet man beide Shows. Mehrere Hörerinnen und Hörer haben mich für die Sendung vom 18. April gelobt. Die Idee, die eigentlich nur aus Jux gedacht war, kam so gut an, dass man mir sogar Fragen gestellt hat. Die Idee war folgende. Ich wollte in der Sendung christliche Popmusik spielen. Während der Musikzusammenstellung kam mir die Idee, ich könnte die Sendung als Pastor Henry Norman moderieren. Quasi die Ansagen wie eine Kirchenpredigt aufbauen. Das habe ich dann aufgenommen. Ich habe die Texte geschrieben und mir per KI ins Englische übersetzen lassen. Die habe ich dann im Stile eine Kirchenpredigt eingesprochen und sie mit Hall unterlegt. So habe ich zum Beispiel den Heiligen Geist gebeten, über die Antennen dieser Welt zu kommen, für guten Empfang zu sorgen und die heilige Botschaft von Pastor Henry Norman zu übermitteln. Die Idee kam so gut an, dass ich mich selber etwas erschreckt habe. Eine ähnliche Idee habe ich heute aufgenommen und werde diese in Kürze senden. Übrigens, Jace geht es etwas besser. Er muss zwar Medikamente nehmen, aber er schreibt mir immer wieder, es geht ihm gut. Ich hoffe, dass es so ist. Ich kann ja leider von Hildesheim nicht kontrollieren, ob es ihm tatsächlich besser geht oder ob er es nur sagt, um mich zu beruhigen. Aber das nächste, was ich berichten möchte, hat auch mit ihm zu tun. Ich sagte ja, er ist Schauspieler. Als ich mit ihm zusammenkam, war er sehr traurig. Grund war, dass die Serie, in der er 5 Jahre gespielt hat, eingestellt wurde. Ich sagte ihm damals, man könne doch einen Spin-off machen, die Figuren weiterentwickeln, sie wachsen lassen. Die Fans werden älter, die Figuren mit. Und die alte Zielgruppe kann auch die neue Zielgruppe sein. Er meinte, das ginge nicht. Ich wettete mit ihm, ich könne 5 Folgen schreiben und es ihm beweisen. Er meinte, ich kann das nicht. Also schrieb ich damals 5 Folgen und schickte sie ihm. Er war baff und meinte zu mir, ich müsse unbedingt weiterschreiben. Dann zeigte er es den ehemaligen Produzenten, die das Skript aber ablehnten. Nicht, weil die Stories schlecht sind, nein, weil ich 2 männliche Figuren zum Liebespaar gemacht habe. Also habe ich vor Wut in allen Folgen die Namen geändert, beginnend bei Rollennamen bis zum Ort der Handlung und quasi aus einer alten Story eine komplett neue Serie gemacht. Bei mir geht es um einen Meisterdieb, der vom amerikanischen Geheimdienst ausgebildet wurde, um von anderen Geheimdiensten Unterlagen zurückzuholen. Jetzt ist er dafür zu alt und bekommt einen Job bei einer Versicherung. Er soll versicherte Gegenstände klauen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu testen. Dabei kommt er leider seinem Freund in die Quere, der als Superheld die Stadt beschützt. Ohne es zu wissen, will der Superheld den Meisterdieb verhaften. Kann der Meisterdieb entkommen? Kann der Superheld den Meisterdieb schnappen? Was passiert, wenn der Superheld die Identität des Diebs herausfindet? Ist die Freundschaft oder Liebe in Gefahr? Und warum erzähle ich das jetzt? Ganz einfach, ich habe Kontakt mit Produktionsfirmen aufgenommen und angefragt, ob sie an dem Pilotdrehbuch zur Serie Interesse haben. Von 3 Firmen zeigte eine Firma Interesse und der habe ich das Pilotskript jetzt geschickt. Mal sehen, ob und wann ich Antwort bekomme. Ich würde mich freuen, wenn das Drehbuch einen sogenannten Pitch bekommt und das Drehbuch von der Firma Sendern angeboten wird. Das wäre mal eine Chance, um mit der Kreativität Geld zu verdienen. Jetzt kommt die Überraschung. Ich rief ja die DX-Familie auf, mir Namensvorschläge für den Fuchs zu machen. Die Entscheidung ist gefallen. Jace Oma hat entschieden und in Diskussion mit Jace habe ich eine weitere Entscheidung getroffen. Der Fuchs hat einen Namen, den ich gleich verkünde. Aber es sind so schöne Namensvorschläge gekommen, dass ich die Aktion erweitert habe. Einige werden es wissen, andere sage ich es jetzt noch einmal. Es gibt ja die Karten Fuchs in den USA, immer um 20 Uhr UTC und für die Sendungen um 22.30 Uhr UTC gibt es andere Karten. Der Fuchs auf den 22.30 Uhr Karten hat ja mittlerweile eine Familie bekommen. Der Fuchs und sein Ehemann, ein Fuchsjunge und ein Fuchsmädchen. Die Oma hat sich für den Namen des Fuchses entschieden und Jace und ich haben die Namen des Ehemannes, des Jungen und des Mädchens diskutiert. Und die anderen 3 Namen sind ebenfalls Vorschläge, die aus der Aktion kamen. Somit dürfen wir Hörer jeweils 6 oder 7 Titel benennen. Jeder von ihnen bekommt diese Titel dann in einer eigenen Sendung gespielt. Sollte ich in einer Sendung nur 6 Titel spielen können, werde ich die übrigen Titel in einer der nächsten Sendungen unterbringen. Die Titel sollten maximal 4 Minuten dauern, damit ich möglichst viele in der Show unterbringen kann. Hier sind die Namen der Füchse und der Gewinner, die ich in den nächsten Tagen anschreiben werde. Lieber Nuri, liebe Freunde, lachen Sie jetzt nicht oder lachen Sie doch, aber ich muss jetzt die folgende Ansage machen, wie Ilja Richter: Licht aus, Spot an. Beginnen wir mit dem Fuchs, dem ersten Maskottchen der Henry Norman Show. Es kamen Namen wie Fox News, den ich aus rechtlichen Gründen nicht nehmen durfte. Es wurde Henry vorgeschlagen, aber das fand ich etwas zu naheliegend. Und Jays Großmutter meinte, ich solle einzigartig bleiben. Ich glaube, sie hat recht. Hier jetzt der Name des Fuchses, Flori, oder wie Jays Großmutter es ausspricht, Florey. Dieser Vorschlag kam von Jürgen Wager und ist der Gewinner des eigentlichen Wettbewerbes. Somit hat der Fuchs endlich seinen Namen. Dann kommen wir zu Florays Ehemann. Der Namensgeber ist in diesem Falle Dieter Leupold. Der Name, den Jace mit ausgewählt hat und passend fand, war Valdolino. Jetzt kommen wir zum Fuchsjungen und da gab es einen Namen, der für uns wie die Faust aufs Auge passt. Little Foxy. Dieser Namensvorschlag kam von Eckhard Röscher. Jetzt fehlte uns der Name für das Mädchen, jetzt hatten wir ja nur Jungsnamen, aber da kam vor etwa 2 Wochen der Nachzügler, eingeschickt von Agnes Rieger, und der Name gefiel Jace so gut, dass er meinte, nimm ihn für das Mädchen, und da ich ihm Wünsche nicht abschlagen kann, nehme ich ihn für das Mädchen. Das Mädchen heißt jetzt Kitsune, das heißt Fuchs auf Japanisch. Damit wären alle Namen vergeben. Ich bedanke mich bei allen, dass sie den Spaß mitgemacht haben und bedanke mich bei eurer Geduld, weil es wegen der Krankheit von Jays Oma so lange gedauert hat. Ich bedanke mich auch bei dir, Ufuk, dass du die Namen jetzt enthüllt hast und freue mich, dass die Fuchsfamilie mit den beiden Fuchsmännern, dem Sohn und der Tochter, jetzt endlich Namen haben. Liebe Ufuk, zum Abschluss zeige ich dir noch meine neuesten Kartenkreationen. Es grüßt wie immer Nuri. Lieber Nuri Streichert, es freut mich wirklich sehr, dass es Jace besser geht. Er würde dir bestimmt schreiben, wenn es ihm nicht gut gehen würde. Also mache dir bitte keine Sorgen. Hoffentlich wird alles viel, viel besser. Die Geschichte mit dem Meisterdieb und seinem Freund Superheld finde ich eine tolle Idee. Lieber Nuri, ich hoffe, dass die Firma eine positive Antwort gibt und deine Idee akzeptiert wird. Das wäre toll, oder? Ich drücke dir ganz fest die Daumen. So, die Fuchsfamilie hat jetzt einen Namen. Super. Florey, oder? Valdolino, Little Foxy und Kitsune sind wirklich schöne Namen. Ich hoffe, allen Teilnehmern hat es Spaß gemacht, mitzumachen. Dann fällt mir die Frage ein, ja, was ist der Familienname der Foxy Family? Vielleicht Foxy Family? An dieser Stelle liebe Grüße an Jürgen Wager, Dieter Leupold, Eckhard Röscher, Agnes Rieger, an Jace und seine Oma. Tolles Team. Lieber Nuri Streichert, alle drei Karten, nämlich Weißes Haus, The Family with the Golden Bananas und Amerika-Karte haben mir sehr gefallen. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Hildesheim und bleib gesund, lieber Nuri Streichert. Meine lieben Freunde, jetzt geht es an die dänische Grenze, genauer gesagt nach Harrisley. Hier wartet unser lieber Freund Christoph Thomas auf uns. Unser lieber Freund hat uns seinen April-Empfangsbericht geschickt. Er schreibt uns, liebe Freundin Ankara, liebe Frau Dr. Ufuk Getchem, hier kommt mein erster Empfangsbericht für April. Datum 2. April, 11.30 Uhr UTC, Simpo 55454. Bemerkungen, äußerst starkes Signal, keine Interferenzen, nur geringe Geräusche, kein Fading. Bei dem männlichen Nachrichtensprecher etwas dumpfe Modulation, insgesamt aber ausgezeichnet aufzunehmen. Empfänger Texon S2000 mit Preselektor, MFJ 1045 SC mit Langdraht, ca. 8 Meter. Heute füge ich wieder eine Postkarte aus Flensburg bei. Über eine Bestätigung freue ich mich wieder sehr und weitere Informationen erwarte ich sehr gerne. Viele Grüße von der dänischen Grenze. Liebes Team der deutschen Redaktion, während ich meinen Empfangsbericht verfasse, drängt sich mir eine Frage auf. In Deutschland kennen wir den Brauch, am 1. April jemanden in den April zu schicken, wobei dem Gegenüber eine nett gemeinte Lüge erzählt wird. Kennt man dies auch in Türkei? Lieber Christoph Thomas, vielen Dank für Ihren detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer April-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt Ihnen. Ihre Simpo-Werte sind super, weiter so auch im Sommer. Lieber Christoph, liebe Freunde, natürlich kennt man auch in Türkei diesen Brauch am 1. April, Aprilscherz. Wir machten Scherze mit unseren Klassenkameraden und lachten darüber natürlich. Leider muss ich zugeben, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren keine Scherze mehr mache. Am 1. April meine ich natürlich. Und wie sieht es mit der Hörerfamilie aus? Wer macht noch Scherze am 1. April? Vielen Dank für die Ansichtskarte. Natürlich Nordisch, Glücksburg, Wasserschloss und Strand Flensburg, Hafen und Oluf Samsongang. Wirklich sehr, sehr schön. Da könnten wir uns jetzt bei einem Kaffee oder Tee treffen und uns schön unterhalten, lieber Christoph Thomas. Was meinen Sie? Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Harrisley und bleiben Sie gesund, lieber Christoph Thomas. Liebe Freunde, jetzt geht es nach Häusern zu unserem lieben Freund Christoph Paustian und Balu. Unser lieber Freund Christoph hat uns seinen April-Empfangsbericht geschickt und schreibt uns, hallo liebe Ufuk, nachfolgend mein April-Empfangsbericht über die Sendung vom 5. April, 17.30 Uhr UTC. Guter Empfang. An dieser Stelle einen Glückwunsch an die türkische Fußballnationalmannschaft, die sich unterdessen für die bevorstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren konnte. Über eine QSL-Karte würde ich mich wieder sehr freuen. Gruß Balu und Christoph Paustian. Lieber Christoph Paustian, vielen Dank für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer April-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir. Ja, die türkische Fußballnationalmannschaft ist bei der WM dabei. Ich hoffe, wir können uns über schöne Fußballspiele freuen. Aber der Bessere soll siegen. Ich hoffe, Balu geht es gut und er unternimmt viel im Freien jetzt, denn das Wetter ist ja auch für ihn angenehmer geworden. Vielen Dank für die lieben Grüße aus dem Schwarzwald. Oh, wie schön ist Schwarzwald. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit der Stimme Türkis. Liebe Grüße nach Häusern und bleib gesund, lieber Christoph Paustian. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, unsere nächste Station ist Niederschrems in Österreich. Hier wartet unser lieber Freund Franz Schanzer auf uns. Unser lieber Freund hat uns seinen Mai-Empfangsbericht geschickt und er schreibt: Empfangsbericht der Radio TRT Ankara, 7. Mai, 15 bis 15:55 Uhr mitteleuropäische Zeit. Internet-Podcast Simpo 5x5 RX Acer Elite. Störungsfreier Empfang, Empfang via Internet aus Termingründen. Wertes Team von TRT Ankara, liebe UFUK, heute hörte ich wieder eure Sendung, aber dieses Mal wieder über Internet aus Termingründen. Liebe UFUK, du fragtest wegen der Zollgebühren, ob die Post aus Türkei auch mit Zoll belegt wird. Bis jetzt noch nicht. Die Post ist noch zollfrei angekommen. Mittlerweile habe ich heute Post auf meine Beschwerde von der Zollpoststelle erhalten. Ich zitiere: Grundsätzlich unterliegt jede Warensendung aus einem Drittland, die nach Österreich importiert wird, dem Verzollungsprozess. Darunter fallen Postkarten, Glückwunschkarten oder ähnliche Artikel als Waren. Hierfür wird ein Importtarif verrechnet. Im gegenständlichen Falle handelt es sich um einen Importtarif Low in der Höhe von 6 Euro. Also man muss damit rechnen, dass künftig die QSL-Post aus Drittstaaten mit Zoll belegt werden wird. Zum Wetter bei uns. Es herrscht schon Frühsommer. Die Temperaturen tagsüber liegen bei 23 bis 28 Grad, nachts bei 11 Grad. Die Landwirtschaft stöhnt schon von der Trockenheit. Es hat schon Wochen nicht geregnet. Es scheint nach den Aussichten, dass es in der nächsten Zeit nicht regnen wird. Aber nächste Woche kommen die Eisheiligen. Das wird wahrscheinlich das Wetter umschlagen. Entschuldige bitte, liebe UFUK, ich habe dieses Mal ganz auf deinen Geburtstag vergessen. Ich wünsche dir nachträglich alles Gute und viel Gesundheit. Mit freundlichen Grüßen, Franz Schanzer. Lieber Franz, mach doch nichts. Vielen lieben Dank für deine lieben Wünsche zu meinem Geburtstag. Ich danke dir für deinen detaillierten Empfangsbericht, auch den wir mit unserer MyQSL-Karte bestätigen. Hoffentlich gefällt dir das QSL-Motiv. Lieber Franz, vielen Dank für deine Antwort auf meine Frage zu den Zollgebühren der österreichischen Post. Hoffentlich ist diese Neuregelung nicht auch für Post aus Türkei gültig. Du schreibst uns aber sicherlich, wenn diese Neuregelung auch für die Post aus Türkei gültig sein sollte. Lieber Franz, ihr hattet ja schon 28 Tageshöchsttemperatur, wir noch nicht. 28 Grad Celsius ist ja schon Sommer, nicht wahr? Bei uns ist es noch frühlingshaft, aber ich denke, bis Ende Mai werden auch wir um die 30 Grad Celsius Tageshöchsttemperaturen haben. Der Regen ist für uns alle, aber auf jeden Fall auch sehr für die Landwirtschaft wichtig. Daher hoffe ich, dass es bei uns und auch in Österreich wieder regnet. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Niederschrems in Österreich und bleib gesund, lieber Franz Schanzer. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, heute besuchen wir auch unseren lieben Freund Hans-Werner Lollicke in Hedehusen, Dänemark. Unser lieber Freund hat uns seinen Mai-Empfangsbericht geschickt und schreibt uns Folgendes. Liebe Redaktion, die Monate vergehen so schnell, bald ist Sommer da. Bei uns kommen die Schulprüfungen von Mitte Mai bis Ende Juni. Für die jungen Leute selbst ist es eine sehr intensive Zeit, für die Eltern auch. Wir Großeltern wissen doch, das Leben geht weiter und kommt man nicht mit Topnoten durch, dann kann doch immer ein gutes Leben bekommen. Wann ist Schulprüfungen in Türkei? Grüße euch alle herzlich und danke natürlich für QSL. Euer Hans-Werner Lullicke. Empfangsbericht TRT Deutsch, Datum 7. Mai, 11.30 Uhr UTC, Radio Kordosen DX286 mit Stabantenne. Lieber Hans-Werner Lullicke, vielen Dank für Ihren detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer MyQSL-Karte bestätigen. Ja, wir werden wohl nicht länger mehr fragen, wann ist der Sommer da? Es soll ein schöner Sommer werden für uns alle und unsere Lieben. Ja, im Juni werden meine Nichten Ekin und Nehil auch an einer Prüfung teilnehmen. Es handelt sich um die Aufnahmeprüfung für Gymnasium. Jedes Wochenende nehmen sie an Prüfungen teil, die sie an diese große Prüfung vorbereiten sollen. Im Juni finden auch die Universitätsaufnahmeprüfung statt. In 2 Jahren wird mein Neffe Onur an dieser Prüfung teilnehmen. Ich hoffe, sie werden erfolgreich. Sie haben natürlich recht, lieber Hans-Werner Lullicke. Mit der Zeit wird man dessen bewusst, dass sehr gute Schulnoten nicht entscheidend sind, was für ein Leben man führt. Gute Noten bedeuten nicht gleichzeitig Erfolg und Glück. Doch als Eltern und Großeltern und Tante und Onkel fiebert man fleißig mit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Hedehusen in Dänemark und bleiben Sie gesund, lieber Hans-Werner Lullicke. Meine lieben Freunde, damit sind wir am Ende der Briefkastensendung angelangt. Nächste Woche, Donnerstag, wird in der Briefkastensendung, also in der Zeit der Briefkastensendung, ein schönes Interview zu hören sein. Bitte schalten Sie ein. Die Sendung wird dann auch am Sonntag wiederholt. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, Sie alle schalten die Stimme von Türkiye am nächsten Donnerstag ein. Ich würde mich sehr freuen. Die Briefkastensendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Ich wünsche allen Freunden alles, alles Gute und Gesundheit und bleiben Sie alle glücklich. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşçakalın.
Unser Briefkasten.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen. Geoökonomische Perspektive.
In der heutigen Folge werden wir die Machtkämpfe jenseits der Zahlen und die neue Richtung der globalen Wirtschaft beleuchten. Wir richten heute unseren Blick nicht auf die technischen Details des Petrodollarsystems, sondern auf dessen Herzstück, wie gigantische Kartellstrukturen wie die OPEC die Welt geprägt haben und warum sie heute ins Wanken geraten. Auf der einen Seite steht das Erbe eines Ressortnationalismus, der seit den 1960er Jahren durch das Drehen an den Ölventilen Supermächte in die Krise zwingen konnte. Auf der anderen Seite sehen wir neue Marktrealitäten, die dieses Erbe zunehmend in Frage stellen. Die OPEC ist nicht nur eine Gruppe von Ölproduzenten, sondern eines der erfolgreichsten geoökonomischen Instrumente der Geschichte. Mit der Kontrolle über rund 80% der weltweiten Ölreserven hat diese Struktur über ein halbes Jahrhundert hinweg globale Inflation, Industrieproduktion und mehr beeinflusst. Doch im Jahr 2026 beobachten wir, dass die Fundamente dieses Systems stärker denn je erschüttert sind. Die geoökonomische Logik eines Kartells ist im Kern einfach. Gemeinsam handeln, Angebot verknappen, Preise steuern und politische Zugeständnisse erzwingen. Die 1960 gegründete OPEC war Ausdruck des Bestrebens postkolonialer Staaten, die Kontrolle über ihre natürlichen Ressourcen zu erlangen. Öl wurde damit nicht nur zu einer Ware, sondern zu einem Symbol nationaler Würde und zu einem geopolitischen Druckmittel. Doch heute sehen wir eine Erosion dieser kollektiven Macht. Innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate nehmen Spannungen und Austrittsdebatten zu. Statt sich strikt an Produktionsquoten zu halten, wächst der Wunsch, eigene Investitionen maximal auszuschöpfen und Marktanteile zu sichern. Abu Dhabi verfolgt das Ziel, seine Produktionskapazität deutlich auszubauen und sich von einer Preissteuerungsstrategie hin zu einer Marktanteilsstrategie zu bewegen. Hier kommt ein zentraler Begriff ins Spiel, das Management der Reservekapazität. Die Stärke eines Kartells liegt darin, im Krisenfall das Angebot schnell erhöhen oder reduzieren zu können. Doch wenn einzelne Mitglieder ausscheren, lasse diese Verantwortung zunehmend auf wenigen Akteuren, insbesondere auf Saudi-Arabien. Dadurch steigt die Versuchung anderer Mitglieder, Quoten zu überschreiten. Die bisherige Disziplin weicht einem Wettbewerb, in dem jeder Akteur zunehmend eigene Interessen verfolgt. Ein oft übersehener Faktor hinter der Schwächung von Kartellen ist das sogenannte Green Paradox. Diese Theorie des deutschen Ökonomen Hans-Werner Sinn liefert einen entscheidenden Erklärungsansatz. Während die Welt sich in Richtung Dekarbonisierung bewegt, stehen Ölproduzenten vor einer drastischen Realität. Wenn wir unser Öl heute nicht verkaufen, könnte es morgen wertlos sein. Diese Erwartung führt paradoxerweise nicht zur Angebotsverknappung, sondern zu einer Ausweitung der Produktion. Die Logik lautet, bevor unsere Ressourcen im Boden an Wert verlieren, müssen wir sie monetarisieren. Damit wird die jahrzehntelange Disziplin der OPEC untergraben. Es handelt sich nicht nur um eine wirtschaftliche Entscheidung, sondern um eine existenzielle geopolitische Strategie, da staatliche Haushalte vieler Produzenten weiterhin stark von Öleinnahmen abhängen. Welche Folgen hat dieser interne Wandel für Türkei und das globale Gleichgewicht? Aus geoökonomischer Sicht könnte die Auflösung der Kartelldisziplin und der Beginn von Marktanteilskämpfen strukturellen Druck auf die Ölpreise ausüben. Analysten gehen davon aus, dass eine erhöhte Produktion den Preis pro Barrel um 5 bis 10 Dollar senken könnte. Für ein energieimportierendes Land wie Türkei bedeutet dies eine Entlastung der Leistungsbilanz und eine Abschwächung des Inflationsdrucks. Doch es gibt auch eine andere Seite. Die Schwächung von Kartellen führt zu geringerer Vorhersehbarkeit auf den Energiemärkten. Ein Markt, der zuvor durch die OPEC stabilisiert wurde, wird anfälliger für geopolitische Spannung, insbesondere an strategischen Engpässen wie der Straße von Hormuz. Türkei positioniert sich in diesem Kontext nicht nur als Verbraucher, sondern zunehmend als Energiedrehscheibe. Mit Energieprojekten und Infrastrukturinitiativen strebt das Land danach, von einem reinen Preisnehmer zu einem aktiven Gestalter des Systems zu werden. Das heutige Bild ist klar. Die starren Kartellstrukturen des 20. Jahrhunderts lösen sich unter dem Druck technologischer Entwicklung und der grünen Transformation zunehmend auf. Öl verwandelt sich von einem geopolitischen Waffeninstrument in einen kommerziellen Vermögenswert mit begrenzter Zukunft. Die Schwächung der OPEC könnte erstmals in der Geschichte eine große Vermögensverschiebung von Produzenten zu Konsumenten einleiten. In dieser neuen Ordnung werden nicht diejenigen gewinnen, die die Ölventile kontrollieren, sondern jene, die Energie effizient in Technologie umwandeln und strategische Unabhängigkeit erreichen. Mit der Kombination aus historischer Erfahrung und wirtschaftlicher Dynamik hat Türkei das Potenzial, zu den Gewinnern dieses Wandels zu gehören. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge unserer Programmreihe Geoökonomische Perspektive angekommen. Wir werden weiterhin den Flüstern der Zahlen und den Schritten der Strategie folgen. Auf Wiederhören!
Geoökonomische Perspektive.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hören Sie jetzt das schöne Lied Küskün, gekränkt von Ozan Koç.
Bitiyor bir gün daha, gidiyor ömürden ağa, masada anılarım. Anılarla ağlarım. Ne güzeldi o bahar, gerisi ziyan zarar. Ne kadar yaşarsam o kadar iyi hatırlarım. Çıkıyor mu bir yere, bitmiyor yokuşlarım. İçiyorsam her gece, çöküyor omuzlarım. Kime sorsam hep susar, kapılar yine duvar. Sen unuttukça ben o kadar iyi hatırlarım. Çok eskilerden bir his hatırlatır seni. O gemilerden iner mi ah bildik bir, kalmaz mı birkaç gün, sormaz mı hiç halimi zaten yürek küskün. Çok eskilerden bir his hatırlatır seni. O gemilerden iner mi ah bildik bir, kalmaz mı birkaç gün, sormaz mı hiç halimi zaten yürek küskün. Zaten yürek küskün.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Of the Radio Glass Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio la voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, Турция غرق رادیو ده.
خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
Petersia Radio Sadburi Turkiyes Kma.
Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
Ayç Radio Voce Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Эфирде Türkiye Ovası.
Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlavatınola Türkiye Avazı Radyosu.
Evo İfonitis Türkiye.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gidareli Amuriye Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
It Türkiye Hangya Radyoya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Türkei und Belgien haben Schritte zur Stärkung ihrer bilateralen Beziehungen in den Bereichen Diplomatie, Verteidigung und Handel unternommen. Die Gespräche zwischen dem US-Präsidenten Trump und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Peking haben begonnen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine Behauptung des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu zurückgewiesen, wonach dieser das Golfland während des US-israelischen Krieges gegen den Iran heimlich besucht habe. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Getsche moderiert. Mit dem Wunsch, sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.